HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Es war ein Kampf über viele Stunden. In Wiesbaden-Bierstadt hat der Kirchturm der St.-Birgit-Kirche gebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste anrücken. Die rund 60 Feuerwehrleute hatten es schwer, das Feuer zu löschen. Denn sie konnten das Feuer nur von außen bekämpfen, denn im Inneren drohte die Decke einzustürzen. Also viel zu gefährlich. Reporter Jonas Schulte fasst für uns die Ereignisse zusammen.
Mit so einer Nachricht will man nicht in den Tag starten.
Ich war beim Frühstücken und mein Bruder aus Frankfurt rief an: Was ist bei euch los? Der Kirchturm brennt. Was ist jetzt los?
Ja, ich bin natürlich erschrocken. Ich habe einen Anruf von meinem jüngeren Bruder bekommen, dass die Kirche brennt, und da bin ich sofort hierher gegangen.
Gegen 5:30 am Morgen sehen Nachbarn Flammen im Turm der Birgitkirche. Sie rufen die Feuerwehr. Die rücken mit 3 Drehleitern und 60 Einsatzkräften an. Da steigt aber schon dichter schwarzer Rauch aus dem massiv gemauerten Steinturm auf. Das Problem: Der Turm hat nur kleine, enge Fenster. Die Hitze kann nicht richtig raus und staut sich. Dadurch verformt sich die Stahl-Holz-Konstruktion im Inneren des Turms. Ein Statiker kommt und sagt: Niemand darf mehr rein. Zu gefährlich, findet auch Feuerwehrsprecher Valentin Reuter.
Problematik ist eben, dass eventuell eine Decke einstürzen kann. Gewisse Deckenbereiche sind auch aus Holz und sind wohl schon durchgebrannt. Das kann man von oben erkennen. Und dementsprechend ist einfach die Gefahr, dass unsere Einsatzkräfte dann von so einer Decke erwischt würden. Und die Gefahr wollen wir auf keinen Fall eingehen.
Die Feuerwehr muss also von oben über die Drehleitern an den Brandherd ran. Im Technikraum soll das Feuer ausgebrochen sein. Von dort aus wird unter anderem ein Mobilfunkmast auf dem Dach des Turms betrieben. Zwischendurch fliegt die Feuerwehr sogar eine Drohne in den Turm, um überhaupt mal Bilder vom Brandherd zu bekommen. Aber das Ganze vergeblich. Die Drohne filmt vor eine dichte Rauchwand. Währenddessen stehen unten Gemeindemitglieder von St. Birgit. Sie müssen hilflos mit ansehen, wie ihr Kirchturm einfach so brennt. Ein schlimmer Anblick.
Ich bin hier groß geworden, ich bin hier getauft worden. Ich weiß also von Kindeszeiten her noch, auch als Messdiener, dass wir oft als Buben da oben im Turm waren.
Ich hoffe, dass es so bleiben kann, dass also dem Turm von außen nichts passiert. Denn wenn ich auf Reisen bin, komme zurück, dann schaue ich Richtung Bierstadt und sehe den Hahn und so ein Stück vom Dach. Und dann denke ich, jetzt bin ich zu Hause.
Nach rund 7 Stunden kann die Feuerwehr das Feuer mit Löschschaum endgültig ersticken. Trotzdem, wie es jetzt mit dem Kirchturm weitergeht, das steht noch in den Sternen. Das Innere des Turms ist schwer beschädigt, an manchen Stellen ist die Decke eingestürzt. Die Gemeindemitglieder von St. Birgit haben aber eine große Hoffnung.
Meine große Hoffnung ist, dass da nichts passiert, dass die Glocken hängen bleiben können und dass es vielleicht glimpflich abgeht.
In Wiesbaden-Bierstadt hat die Kirche der St.-Birgit-Gemeinde gebrannt. Reporter Jonas Schulte hat berichtet. Hessens Innenminister Peter Beuth hat in Wiesbaden den neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Darin geht es um die Bedrohung durch Rechtsextremisten, linke Radikale und Islamisten in Hessen. Nikolaus Buschlüter war bei der Präsentation des Berichts dabei und wir haben ihn gefragt, ob unter den Extremisten in Hessen die Rechtsradikalen die größte Bedrohung sind.
Vor dieser Aussage haben sich sowohl der Innenminister wie auch der Verfassungsschutzpräsident richtiggehend geziert heute hier in Wiesbaden. Ein Grund dafür könnte sein, dass, wenn man das bejaht hätte, dann wäre gleich die nächste Frage gekommen, nämlich ob die Sicherheitsbehörden in Hessen nicht den Rechtsextremismus in letzter Zeit sträflich unterschätzt hätten. Und die Auskunft, die wir dann stattdessen gehört haben, war: Nein, wir machen hier in Hessen keine Rankings zu, wer sind die gefährlichsten Extremisten, sondern man habe beide Gruppen, Islamisten und Rechtsextreme, gleichermaßen quasi gleichberechtigt im Blick und verwende auch in etwa die gleichen Ressourcen auf ihre Beobachtung. Wenn man sich aber die nackten Zahlen ansieht, dann sieht man: Die Zahl der extremistischen Gewalttaten in Hessen ist angestiegen und den größten Anteil daran haben in der Tat die Rechtsextremisten mit 25 Gewalttaten, darunter vor allem Körperverletzungen.
Und was wollen die Politik und die Behörden nun gegen diese Bedrohung tun?
Also Beuth sagt, es werde schon eine ganze Menge getan. Zum Beispiel wurde der Verfassungsschutz aufgestockt und hat eine eigene Abteilung gegen Rechts bekommen. Und auch bei der Polizei gibt es jetzt eine spezielle Einheit gegen Rechtsextreme. Außerdem werden schon seit einigen Jahren Rechtsradikale von Verfassungsschützern angesprochen, nach dem Motto: Passt auf, wir haben euch genau im Blick. Und dann will Beuth auch erreichen, dass das Waffenrecht in Deutschland verschärft wird, damit Extremisten nicht mehr an Pistolen, Gewehre und Ähnliches so leicht rankommen. In Zukunft sollen die zuständigen Waffenbehörden bei Anträgen auf Waffenscheine immer erst beim Verfassungsschutz nachfragen: Habt ihr diesen Antragsteller oder Antragstellerin bei euch im System? Und wenn ja, dann gibt es keinen Waffenschein. Ob das aber so kommt, ist im Bundestag noch heftig umstritten.
Und wie schätzen eigentlich die Sicherheitsbehörden die Gefahr durch linke Extremisten und Islamisten ein?
Auch bei den Linksextremisten gibt es mehr Gewalttaten 2018 und der Verfassungsschutz begründet das erstaunlicherweise damit, dass die Autonomen anscheinend zunehmend durch die Neonazis sich angespornt, angestachelt fühlten durch deren Aktionen und ihrerseits gewalttätig werden. Deshalb ist auch bei den Linksextremen ein Anstieg zu verzeichnen. Was den Islamismus angeht, da sieht es ganz anders aus. Da ist die Zahl der Straf- und Gewalttaten sehr niedrig 2018. Nur eine Gewalttat wurde verzeichnet. Für Beuth jedoch kein Grund zum Jubeln. Er sagt, das habe auch mit erfolgreichen Aktionen der Polizei und Festnahmen gegen die salafistische Szene in Hessen zu tun und die Terrorgefahr durch Islamisten in Hessen, die sei weiterhin groß.
Der IS wird ja immer weiter zurückgedrängt in Syrien und auch im Nordirak und daher kehren immer mehr IS-Anhänger auch zurück nach Deutschland. Was kommt da auf die Behörden in Hessen zu?
Also erstmal vorneweg, wenn IS-Kämpfer zurückkommen, dann kommen die hier direkt ins Gefängnis, wenn sie denn geschnappt werden, denn die Teilnahme am Dschihad hat, die ist strafbar in Deutschland. Das gilt natürlich nicht für die Frauen und Kinder von IS-Kämpfern oder nur in bestimmten Fällen. Die Zahl der hessischen Frauen in Syrien und im Irak, die wird von den Behörden derzeit auf eine niedrige zweistellige Zahl geschätzt, also vermutlich irgendwo zwischen 10 und 20. Und um sich auf deren mögliche Rückkehr einzustellen, gibt es jetzt im Landeskriminalamt ein Modellprojekt, das heißt Rückkehrkoordination. Und diese Koordination soll mit Kommunen, Jugendämtern und Schulstellen in Hessen frühzeitig in Kontakt treten, um die erforderlichen Maßnahmen vor Ort zu ergreifen, auch hinsichtlich möglicher Deradikalisierung.
Informationen waren das von Reporter Nikolaus Buschlüter zum aktuellen Verfassungsschutzbericht, der jetzt in Wiesbaden vorgestellt wurde. In Brasilien, da brennt der Regenwald und der Grund dafür ist Brandstiftung. Denn häufig sind es Bauern, die mehr Land haben wollen, um zum Beispiel Soja anbauen zu können. Das ist aber ein Problem für uns alle, denn der Regenwald ist ein gigantischer Kohlenstoffspeicher. Wird er abgeholzt, dann ist das schlecht für das Klima auf der Erde. Wie man verhindern kann, dass der Regenwald gerodet wird, darüber beraten noch bis Freitag rund 800 Forscher aus 87 Ländern an der Uni Kassel. Beim sogenannten Tropentag. Jens Wellhünner.
Wenn der Regenwald brennt, ist das eine globale Katastrophe, sagt Eva Schlecht, Professorin für Tierhaltung in den Tropen an der Uni Kassel. Sie bringt es so auf den Punkt.
Was zum Beispiel jetzt in Lateinamerika passiert, betrifft uns über die Klimaveränderung auch hier in Europa.
Doch den Regenwald zu schützen ist schwierig, sagt Andreas Bürkert, Professor für ökologischen Pflanzenbau an der Uni Kassel.
Naja, die Brandrodung hat natürlich viele Gründe. Zum einen ist da der Kleinbauer in der Suche nach Land, um seine Rinder weiden zu lassen oder aber um Grundnahrungsmittel anzubauen oder aber um Sojabohne anzubauen. Und auf der anderen Seite ist da die große Politik.
Und die blockiert sehr oft, wie ganz aktuell Brasiliens Präsident. Trotzdem gibt es eine Lösung für das Problem, eine nachhaltige Landwirtschaft, die sich für Kleinbauern in den Tropen lohnt. Und die gibt es, sagen die Forscher. Sie wollen sie noch besser machen. Ein Problem dabei aber, die immer größeren Sojaplantagen, für die Regenwald abgeholzt wird. Soja wird vor allem als Tierfutter gebraucht. Ein Grund für den umweltschädlichen Sojaboom in Brasilien ist der Handelsstreit zwischen den USA und China. Andreas Bürkert.
Und dieser Streit führt eben dann dazu, dass die Chinesen in den USA kein Soja mehr kaufen. Ganz gezielt, um damit die Wahlbasis des amerikanischen Präsidenten zu schwächen. Gleichzeitig brauchen sie aber Futter aus anderen Teilen der Welt. Und das bedeutet dann zum Beispiel aus Brasilien, das ja ein ganz großer alternativer Produzent für Sojabohne ist. Und damit dann natürlich der Druck auf den Regenwald sich vergrößert.
Die Forscher sagen, weg von der Monokultur. Bloß keine riesigen Sojaplantagen mehr. Die Bauern sollen stattdessen ganz anders wirtschaften, indem sie mehrere Pflanzen anbauen.
Die wären zum Beispiel Bananen, Reis und möglicherweise dann auch auf einem kleinen Stück durchaus Fleisch. Aber es wäre eben Fleisch, das zu einem besseren Preis abgesetzt werden kann, als dieses Massenfleisch aus der Massentierhaltung es wäre.
Die Bauern sollen in Zukunft weniger Flächen verbrauchen. Das heißt aber auch, dass sie bessere Preise für Bananen, Reis und Fleisch erzielen müssen. Sprich, für die Verbraucher im Westen wird es teurer. Andreas Bürkert plädiert für
also den bewussten Käufer, der eben langfristig sich ökologisch orientiert und auch ein Gegengewicht setzen will zu hochmechanisierten Plantagen betrieben, Monokultur betrieben.
Doch die besten Ideen der Forscher nützen nichts, wenn sie nicht bei den Bauern in den Tropen ankommen. Eine Schlüsselrolle spielt hier wieder die Politik. Sie kann solche Ideen verbreiten, zum Beispiel durch gezielte Entwicklungshilfe. Und so sind auch Vertreter von Bundesministerien in Kassel dabei und hören sich an, was die Forscher empfehlen.
Reporter Jens Wellhöner hat berichtet. Tja, der Klimawandel verändert unsere Natur und damit auch die Tierwelt. Und das hat auch Folgen für Hessen. Denn die asiatische Tigermücke ist jetzt auch bei uns zu Hause. Erstmals wurde sie letztes Jahr in Frankfurt nachgewiesen. Jetzt sind weitere Exemplare des potenziellen Krankheitsüberträgers aufgetaucht. Die asiatische Tigermücke kann zum Beispiel das Dengue-Virus übertragen und das führt zu Fieber. Und das kann bei schwerem Verlauf für den Menschen tödlich sein. Mein Kollege Werner Schliericke hat mit dem Parasitologen Sven Klimpel von der Goethe-Uni Frankfurt über die Tigermücke gesprochen. Und er hat ihn zunächst gefragt, ob denn jetzt auch in Hessen die Gefahr besteht, am Dengue-Fieber zu erkranken.
Nein, die Gefahr besteht nicht. Da kann ich beruhigen. Auch wenn die asiatische Tigermücke und die asiatische Buschmücke nachgewiesen wurden in Hessen, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass sie auch den Erreger in sich tragen. Dieser Erreger grassiert nicht bei uns momentan, deshalb besteht keine große Gefahr.
Wie ist man dieser Mücke denn überhaupt auf die Spur gekommen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt mehrere Projekte, wo in ganz Deutschland Fallen aufgestellt werden. Das ist ein Projekt, was vom Bundesministerium finanziert wird. Und dort wurden über die letzten Jahre Fallen aufgestellt zu ganz bestimmten Zeiten. Und in dem Rahmen wurden auch die asiatische Buschmücke, die asiatische Tigermücke und sogar die koreanische Buschmücke, die wir in Wiesbaden nachgewiesen haben, auch gefunden und nachgewiesen.
Das heißt, wir werden weiter durch den Klimawandel womöglich neue, ungebetene Gäste hier bei uns in Hessen bekommen aus dem asiatischen Raum?
Ja, das weiß ich nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Wir haben jetzt diese drei Arten bei uns. Es gibt noch eine vierte, das ist die Gelbfiebermücke Aedes aegypti. Aber da können wir noch nicht sagen, ob sie sich wohlfühlen wird bei uns. Diejenigen Arten, die aus dem asiatischen Bereich zu uns gekommen sind, die werden immer bessere Lebensbedingungen haben. Aber auch unsere einheimischen Mücken werden immer bessere Lebensbedingungen haben. Und da spielt der Klimawandel auch eine große Rolle, ja.
Können wir als Laien denn die asiatischen Tigermücken von einer normalen einheimischen Stechmücke auf den ersten Blick unterscheiden?
Na, auf den ersten Blick glaube ich nicht. Das müssen schon Bürgerinnen und Bürger sein, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Die asiatische Busch- und Tigermücke, die sind recht klein, kleiner als unsere einheimischen Mücken, sind aber auffällig schwarz-weiß gefärbt und haben auch auf dem Rücken eine ganz besondere Musterung, woran man die Arten unterscheiden kann.
Können diese Mücken denn, auch wenn sie das Dengue-Fieber nicht übertragen, trotzdem unangenehm sein für den Menschen?
Unser Immunsystem reagiert über und dadurch kann es durchaus sein, dass wir diese Speichel, den wir injiziert bekommen beim Stich, weil ja die weiblichen Mücken ja nur Blut saugen, dass da unser Immunsystem sehr stark reagiert und wir starke Quaddelbildung haben. Aber das kann auch mit einheimischen Mücken passieren. Also dass nun besondere Krankheiten auftreten oder besonders große Quaddeln, das kann man noch nicht genau sagen.
Die Landesregierung hat ja schon aufgerufen, sich an der Bekämpfung der Tigermücke zu beteiligen. Was könnte denn da jeder Einzelne eigentlich tun?
Zunächst möchte ich sagen, dass es eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber natürlich, diese Mücken sind dafür bekannt, dass sie kleinste Wasseransammlungen nutzen können, um ihren Lebenszyklus zu vollziehen. Und jeder kann in seinem Garten versuchen, Wasseransammlungen regelmäßig zu säubern. Das sollte man wenn man die Vögel tränken möchte, dann sollte immer frisches Wasser da sein. Oder man sollte die Regentonnen abdecken. Das sind so Sachen, die man im Garten oder auch auf dem Balkon machen kann.
Sagt Professor Sven Klimpel von der Goethe-Uni Frankfurt im Interview mit meinem Kollegen Werner Schliericke. Die beiden haben über die asiatische Tigermücke gesprochen, die jetzt auch in Hessen lebt. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie wie immer auch im Internet auf hrinforadio.de.